Ulrich, sag mal ganz kurz, du bist in der Uni, was machst du da? Was ist da dein Forschungsbereich?
Ja, ich bin empirischer Bildungsforscher. Manche sagen ja, das ist die PISA-Forschung. Das ist natürlich viel, viel mehr. Es ist PISA-Forschung, es ist aber auch Erklärung von Leistungsunterschieden, Längsschnittstudien, das sind Evaluationen von Reformen, das sind neue Dinge, die wir versuchen, in die Schulen reinzubekommen, sind Meta-Analysen und inzwischen natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit mit künstlicher Intelligenz.
Was wäre dann so dieser Hauptunterschied zwischen Bildungsforschung und empirischer Bildungsforschung? Also was ist dann euer unique selling point?
Ja, im Prinzip ist es wirklich der Versuch, Evidenz zu haben, so also im Prinzip die bestmöglichen Methoden zu verwenden für die wirklich wichtigen Fragen. Ja, also Bildung ganz, ganz, ganz zentral. Wir wissen alle, wir haben ganz, ganz viele Glaubenssätze darüber, viele eigene Erfahrungen und so weiter. Und wir versuchen, den Sachen wirklich auf den Grund zu gehen. Wir wollen sehen, welche Dinge, die wir glauben zu wissen, wirklich generalisierbar sind, ob das wirklich stimmt und für wen etwas zutrifft. Und natürlich wollen wir immer schauen, inwieweit man tatsächlich Bildungsergebnisse verbessern kann. Ja? Und verbessern nicht nur jetzt die Leistung, sondern es geht eben halt auch darum, wirklich die Dinge, die man fürs Leben braucht, die unsere Schülerinnen und Schüler fürs ganze Leben brauchen, so zu fördern, dass sie maximal an der Gesellschaft teilhaben können, aber auch wirklich beisteuern können. Also letzten Endes kann man sagen, eigentlich ist das Ziel, immer beizutragen zu einer funktionierenden, offenen, demokratischen Gesellschaft, indem man Wissen bereitstellt, das genutzt werden kann, um die Bildungsprozesse zu verbessern.
Mein Name ist Florian. Ich bin praktisch dann jetzt der Praktiker in diesem Kontext. Ich bin Lehrer, unterrichte Englisch und Politik und habe natürlich dann ganz im Gegensatz zu dem bei dir, Ulrich, du hast die ganzen Daten, bei mir sind subjektive Theorien. Ich habe mein Gefühl, ich gehe in den Unterricht und denke, das klappt nicht. Und das soll auch ein bisschen das so diese Grundtenor in unserem Podcast sein. Wissenschaft trifft Praxis und wir gucken, wo kann man voneinander lernen und warum habe ich manchmal das Gefühl, dass Ergebnisse irgendwie dem widersprechen, was ich so als Gefühl entwickle. Das kann ja sein, dass ich vielleicht in einem ganz anderen Bildungskontext unterrichte, aber wo trifft es auch irgendwie überein? Es ist wahrscheinlich kein Speed-Dating mit Themen, weil Speed-Dating sind nur so 2 Minuten, aber wir versuchen ja in den Folgen immer so bestimmte Aspekte zu behandeln. Heute zum Beispiel nachher über Selbstregulation und dass wir dann in so einem kurzen ersten Moment mal gucken, was sagt die Wissenschaft dazu? Wir passen das ein bisschen mit unserer Realität an, wie wir sie wahrnehmen und dann gucken, wo kann man da wirklich auch Schlüsse für meinen Unterricht ganz konkret, für die Schulentwicklung und so weiter rausziehen. Jetzt habe ich das Thema gerade schon erwähnt, Selbstregulation. Man hat immer das Gefühl, alle 2, 3 Jahre wird irgendwie frei gesagt, eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und gerade fällt mir echt an ganz vielen Stellen dieses Wort immer wieder auf, Selbstregulation. Warum ist das gerade das neue Modewort?
Ja, es ist ganz witzig. Ich habe tatsächlich keine wissenschaftliche Publikation gearbeitet und dort Humboldt zitiert. Also sozusagen, das, wenn wir sagen, das ist eine neue Sau, und das ist eine 200 Jahre alte Sau. Selbstregulation ist tatsächlich etwas, was einfach in ganz, ganz vielen Kontexten wichtig sein kann. Ein wunderbares Beispiel dafür für ein Konstrukt, das wirklich relevant ist für einen großen Bereich und ganz besonders halt für die Schule, weil die Schule es fördern sollte. Also Selbstregulation, wenn wir das nochmal versuchen zu übersetzen, das ist so etwas wie wahrscheinlich bei Humboldt eher tatsächlich so etwas wie Verantwortungsübernahme, Gewissenhaftigkeit. Heute drückt man das, was wir da meinen mit Selbstregulation teilweise aus über Wörter wie Selbstkontrolle, Selbstmanagement etc. Also es ist ein so ein bisschen auch im Englischen sagt man Umbrella Construct, also eins, das verschiedene Sachen unter sich vereinigt. Aber, und das ist tatsächlich, deswegen passt es ganz gut mit diesem Umbrella, also mit dem Regenschirm, es hat eine gemeinsame Basis. Die gemeinsame Basis ist, dass wir nicht im Prinzip irgendwelchen Launen der Natur, der Lehrkräfte oder der Mitmenschen komplett ausgeliefert sind, sondern was wir machen, wir monitoren, also wir beobachten immer, was da passiert, mit uns passiert und wir kontrollieren unser Verhalten. Wir können das machen. Ne? Also die Selbstregulation ist tatsächlich immer so etwas wie wir haben einen Einfluss darauf, was mit unseren Gedanken, Emotionen, mit unserem Verhalten passiert. Wir können es beeinflussen. Wenn wir jetzt mal überlegen, was sind Kernthemen? Ich sage jetzt mal ein paar. Aufpassen im Unterricht oder abgelehnt sein, ausagieren, auf dem Schulhof Schlägereien, Mobbing vielleicht auch, Depression, sind das Themen für die Schule?
Alles, genau.
Alles. Und bei allem diesen ist letzten Endes Selbstregulation, also Monitoring unserer eigenen Gedanken, Gefühle, Motivation, Monitoring unseres Verhaltens und Kontrolle, also da sinnvoll, adäquat auf Situationen zu reagieren, Teil der Lösung. Deswegen ist es tatsächlich einfach ein sehr, 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 sehr breites Ding, was du wirklich in vielen Situationen brauchen kannst und letztendlich ein ganzes Leben lang brauchen kannst. Und deshalb, um im Prinzip das auch nochmal so zu verdeutlichen, haben wir noch in der Stellungnahme der Leopoldina, der ich als Gast mit beitragen durfte, geschrieben, dass es eine Leitperspektive, eine zusätzliche Leitperspektive des Bildungssystems werden soll. Weil wenn du dir überlegst, was bleibt am Ende an? Natürlich viele Kompetenzen, und also hoffentlich. Aber diese Selbstregulation, wenn du die erarbeitet, die du gelernt hast, das wird wunderbar. Und ich habe jetzt sogar in gewisser Weise versucht, nochmal einen Schritt weiter zu gehen und wirklich gesagt, also eigentlich ist, wenn du das erwirbst, ist es so etwas wie eine Superpower. Ja. Superpower, du. Weißt ja, in ganz, ganz vielen gibt es irgendwelche Leute, die irgendeine Superpower haben. Ja. Und wenn man sich überlegt, was für eine Superpower möchte man denn im Prinzip in der Schule vermitteln? Ja klar, Mathe-Genie zu sein ist toll irgendwie, aber auch es ist auch irgendwie wie toll, wenn du die besten Gedichte schreibst, irgendwie so eine Superpower. Aber eigentlich, dass du selber Herr im Hause bist, deines Gehirns, das ist eine Superpower, die in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen tolle Dienste leisten kann. Also das wäre im Prinzip eine Superpower, die man sich wählen sollte.
Aber kann man die wirklich lernen? Also es gibt ja so diese Zwillingsstudien, das heißt, egal was man, wenn die getrennt voneinander aufgewachsen sind, am Ende sind sie immer mehr oder weniger gleich erfolgreich, gleich enthusiastisch oder selbst kontrolliert. Oder ist das ein Caper-Trade, der ist einfach so. Einige sind chaotisch, andere können strukturiert arbeiten.
Jetzt mal eine Rückfrage. In der Schule gab es da mal Fälle, wo du den Eindruck hast, die Schülerinnen und Schüler lernen über Zeit, sich besser zu kontrollieren, systematischer zu arbeiten, kommen besser zurecht mit den Hausaufgaben?
Wahrscheinlich, wir denken dann nur mal, es liegt ein bisschen daran, dass ich bin älter, deswegen funktioniert es ein bisschen. Ich habe jetzt nicht den Vergleich, ob jemand in der gleichen Situation, der dann nicht das eingeübt hat, es nicht aufmachen würden. Oft ist es ja so, 5. Klasse sind sie noch relativ gut, dann kommt irgendwie so die Pubertät. Die Mädchen sind dann meistens ein bisschen selbstregulierter in diesem Begriff als die Jungs. Und dann später, wenn es zum Abitur geht, dann kommen alle wieder ein bisschen auf die Schiene, mehr oder weniger. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur an dem Alter liegt oder ob es dann an Strategien liegt, die sie sich beigebracht haben.
Es hat ganz, ganz klar viele, viele unterschiedliche Determinanten, die damit reinspielen. Das sind sicherlich genetische Aspekte, Temperamentsfragen. Vom Elternhause kommen Sachen hinein, aber auch kulturell. Das ist tatsächlich so, wenn man sich anschaut, kann man daran arbeiten, dann sieht man, dass in diesen verschiedenen theoretischen Traditionen, die mit Selbstregulation zu tun haben, diesen Kompetenzen, immer wieder empirische Belege dafür da sind, dass man tatsächlich was fördern kann. Und da in den einzelnen Traditionen, beispielsweise schon bei der frühen Kindheit, das im vorschulischen Bereich geht viel über diesen Begriff der Executive Functions. Also man kann mit beeinflussen, ob Kinder im Prinzip automatische Verhaltensweisen immer zeigen oder ob sie sich selber anderen können, besser kontrollieren. Ne? Und das kann man, die Kinder gab schon Schulen und ich weiß, die Leute zucken zusammen, wenn man über Schule und Kindergarten zusammenbringt. Aber man kann tatsächlich einüben und diejenigen, die im Kindergarten, also in vorschulischen Einrichtungen, seit Jahrzehnten gute Arbeit machen, tun genau das. Also indem sie Struktur geben, indem sie Spiele spielen, denen es darauf ankommt, mit Emotionen umzugehen. Also Mensch, ärgere dich nicht. Es ist ein Selbstregulationsförderspiel, wenn man es gescheit macht. Also wenn die Leute am Schluss rumschreien, dann ist es nicht gelungen. Wenn es am Schluss gelungen ist, zu überlegen, warum man sich ärgert und wie man mit diesem Ärger umgeht, hat einen Beitrag geleistet zur Schule von Selbstregulation. In der Schule dann läuft natürlich sehr, sehr viel über selbstregulierte Lernen. Ja, also da wird anhand von Stoff eingeübt, welche Strategien muss ich einsetzen, wie kann ich das machen, dass es mich weniger nervt, wie kann ich mich motivieren, sozusagen am Anfang, wie schaffe ich es, dass ich nicht so viel Zeit brauche, eigentlich alles. Selbstregulationsschulung gibt es spezifische Interventionen dazu und darüber hinaus auch, wenn du dran denkst, in die ganzen Bereiche Sport, Gesundheit und so weiter, das sind aber auch Präventionstrainings für gegen Depression. Das hat immer alles mit Selbstregulation zu tun. Unser Argument Aber ist das, bisher läuft es zu sehr nebeneinander. Mhm. Zum Teil sind Lehrkräfte auch sehr widersprüchlich.
Mhm. Was verstehst du da unter widersprüchlich?
Na, wenn man es anschaut, wenn wir sagen, Selbstregulationsförderung muss eine Leitperspektive sein, dann muss man gemeinsam wissen, was man darunter versteht. Man muss wissen, welche Ziele man hat, für welche Klassenstufen, wie man damit umgeht. Und wenn jetzt beispielsweise innerhalb einer Klasse die eine Lehrkraft, wenn die Hausaufgaben nicht erledigt sind, sagt, nur, das ist dein Problem, da ist er halt Selbstregulation nicht eingeübt, wenn die andere Lehrkraft mit Strafen oder Ähnlichem droht, dann sind sehr, sehr unterschiedlich Verhaltensweisen. Und für die Schülerinnen und Schüler ist es unklar, warum die eine Lehrkraft das so macht, die andere es anders macht. Ne? Und gemeinsame Strategie wäre zu überlegen, unter welchen Umständen müssen die Schülerinnen und Schüler wie umgehen mit den Hausaufgaben, was sind die Konsequenzen. Ne? Und das könnte eben halt tatsächlich sein, dass man da aufstellt, eine Schülerin oder ein Schüler braucht bestimmte Hausaufgaben gar nicht, sondern soll lieber etwas anderes machen und darf sich da selbst reguliert weiterentwickeln. Mhm. Aber das geht eben nur, indem sich Lehrkräfte gut abstimmen und indem sie ein gemeinsames Verständnis haben. Aber es geht auch noch weiter. Letzten Endes, wenn man sich jetzt anschaut, den Unterricht selbst, guter Unterricht im Sinne der drei Basisdimensionen, ne, Klassmanagement, dann kognitive Aktivierung und konstruktive Unterstützung, ist unmittelbar relevant für Selbstregulationsförderung. In allen diesen drei Basisdimensionen sind Aspekte drin von Selbstregulationsförderung. Aber wir glauben, es muss zusätzlich explizit gemacht werden. Ne? Also zum Beispiel der konstruktive Unterstützung, die Fragen in Richtung Feedback. Warum machst du das? Wie kommst du zu deinem Ziel? Welche Strategien brauchst du? Die also explizit genutzt werden. Direktes Strategientraining verbessert nochmal diese Unterrichtsqualität, ist besser, als wenn das nur nebenbei mal fällt. Genauso bei der kognitiven Aktivierung. Eigentlich richtig ordentliche kognitive Aktivierung in den einzelnen Fächern findet dann statt, wenn Schülerinnen und Schüler, wenn die Lernenden immer wieder merken, was lerne ich denn da jetzt genau? Warum ist das wichtig? Was muss ich tun? Und dann mit den entsprechenden Handlungskontrollstrategien arbeiten.
Jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, natürlich gibt es ein bisschen Character Traits, aber man kann es trotzdem lernen. Aber was für einen Impact hat denn das? Gibt da irgendwie einen bestimmten Wert? So viel besser wird dein Leben, wenn du selbstreguliert bist? Ist wichtiger, dass ich, was weiß ich, was haben wir denn, ein ordentliches Classroom-Management habe? Also wenn, krasse Wahl, du könntest entscheiden, Sitzen bleiben abgeschafft oder Selbstregulierung oder Selbstregulation. Ganz kurz, Selbstregulierung und Regulation, das ist das gleiche Synonym verwenden oder ist das eine Umgangssprache des anderen Fachbegriffs?
Ja, also da gibt es tatsächlich, also die zwei Begriffe, also Regulierung oder Regulation, dann austauschbar verwendet. Häufig wird auch von der Selbstregulation des Lernens gesprochen. Das ist eigentlich besser als von selbstreguliertem Lernen.
Genau, die Frage ist, ist es ein Diktor für Erfolg und Friedensleben und Glück?
Ja, du hattest sogar zwei Fragen. Du hast erstmal gesagt hier, es ist sozusagen Charakterschulung und das ist tatsächlich nochmal ganz, ganz wichtig. Damit sprichst du ja an, es geht nicht nur um eine einzelne Situation, es geht nicht nur um Mathe und was ist Englisch oder Deutsch, sondern es geht über Situationen hinweg immer wieder ein Verhalten zeigen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also Charakterschulung in dem Sinne kriegst du tatsächlich nur, wenn du irgendwie was machst in Richtung Generalisierung, in Richtung Transfer. Und das kommt häufig nicht von alleine. Also deswegen, man muss es einüben in verschiedenen Situationen, im Sport, auf dem Pausenhof, na, in irgendwelchen AGs und im Unterricht, also an verschiedenen Stellen. Und es muss immer wieder auch klar gemacht werden, das sind die gleichen Prinzipien. Ja, wir wollen uns irgendwo unter Kontrolle haben. Wenn wir uns nicht unter Kontrolle haben, irgendwie im schlimmsten Fall kommen wir ins Gefängnis. Ja, also sozusagen die 5 Minuten, wo du dich nicht unter Kontrolle hast, kann dein ganzes Leben kaputt machen. In Mathe ist es eher so, dass du sozusagen dich so weit unter Kontrolle haben musst, dass du wegen Mathematik nicht durchfällst. Also es ist eine jahrelange Sache. Ne? Also von daher tatsächlich situative Elemente und langfristige Elemente. Und wir müssen im Prinzip mit dieser Förderung Selbstregulationskompetenz dafür sorgen, dass typischerweise in wichtigen Situationen Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene die richtigen Entscheidungen treffen. Ne? Und deswegen sozusagen wirklich breit. Mhm. Großindirekte, also sozusagen, ich würde mal sagen, die Effekte insgesamt bisher von denen wir uns vorstellen, Selbstregulationsförderung als Leitperspektive, dem Bildungssystem sind schwer zu bestimmen, weil wir einfach in Deutschland zu wenig systematische Förderung dieser Weise haben. Mhm. Was wir tatsächlich haben, ist ein paar internationale Beispiele. Singapur ist das beste Beispiel. In Singapur ist letzten Endes auch der Auftrag im Ganztagsunterricht, dass diejenigen im Ganztag was anbieten, sagen, wie das dazu beiträgt, zu diesen Kernzielen in Singapur und in diesem, in der Selbstregulation sind es auch soziales Verhalten und emotionale Stabilität und so weiter, ein paar weitere Ziele. Aber im Prinzip müssen alle Lehrenden in der Lage sein, zu sagen, wie sie diese Dinge fördern. Und da sieht man natürlich, Singapur ist ein wunderbares Beispiel dafür, was gemacht werden kann. Und was wir auch wissen, sind aus Korrelationsstudien, dass diejenigen, die dann hohe Gewissenhaftigkeit haben, insgesamt zufriedener sind, langfristig mehr Geld verdienen, gesünder sind etc. Also das sind durchaus auch substanzielle Koeffizienten. Übrigens wichtiger noch als die Mathe-Note oder die Mathe-Punkte im Abitur.
Jetzt haben die Schüler aber einen Riesenfaktor, der mich immer wieder versucht, meine Selbstregulation zu ignorieren. Das ist dann mein Smartphone dann zum Beispiel. Also wenn ich durch TikToks scrolle, ich habe es jetzt ausprobiert, Clash of Clans, ein Spiel, was meine Schüler alle spielen. Da sind ja so viele perfide Methoden drin. Ist das problematisch für die Selbstregulation, wenn ich da digital die ganze Zeit belohnt werde?
Also gut gemachte Social Media oder gut gemachte Computerspiele und so weiter, das ist so letzten Endes sind diese Social Media und diese Computerspiele für uns Endgegner, die klauen uns die Zeit. Und wir müssen natürlich sagen, eigentlich sind wir nicht gut vorbereitet. Wir begegnen denen, sind nicht gut vorbereitet. Die kleinen Kinder, vorschulisch, Grundschule, Sekundarschule kommen die sozialen Medien, das sind nicht vorbereitet. Und letzten Endes ist es wichtig, dass man im Prinzip Selbstregulationskompetenzen so erwirbt und dass man auch immer mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert wird und die überwindet. Aber da würde ich tatsächlich argumentieren, das ist eben ja nicht der Fall. Ja. Also typische Idee des Scaffoldings, ja, dass man langsam ein Gerüst aufbauen hat und wieder abbauen kann, wenn Leute Kompetenzen erworben haben, gilt natürlich auch hier. Und das heißt also eine sehr, sehr gut vorbereiten. Übrigens auch vielleicht ein weiterer Punkt, wo wir eine Anfechtung haben. Wir reden manchmal auch noch über so selbstorganisiertes Lernen. Ich weiß nicht, wie stark in der Schulwelt gerade diese Begriffe auch.
Dieses SOL war so vor 10 Jahren, 15 Jahren ganz, ganz modern. Ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen aus dem Fokus geraten.
Ja, nicht überall. Ne? Also SOL ist, also das ist ja die Abkürzung dafür, dieses selbstorganisierte Lernen. An manchen Schulen wird es gerade auch noch eingeführt. Wir hatten kürzlich auch eine Anfrage eines Bundeslandes, ob man das nicht generell stärker machen sollte in bestimmten Schulformen. Also es ist durchaus auch ein Thema. Und SOL ist in gewisser Weise auch so etwas, wo man sagen muss, da muss die Selbstregulation schon richtig funktionieren. Selbstorganisiertes Lernen heißt, dass man die Schülerinnen und Schüler ja sehr, sehr viel Verantwortung überlässt für die Auswahl, die Zeit und die Inhalte, was sie lernen wollen. Und genau wie bei im Prinzip bei digitalen Angeboten muss man im Prinzip erst einmal eine Kompetenz haben, um damit umgehen zu können. Und deswegen ist letzten Endes vielleicht auch SOL ein bisschen aus der Mode gekommen, weil sich gezeigt hat, dass Schülerinnen und Schüler häufig nicht genug dafür vorbereitet und gerüstet waren.
War wahrscheinlich dann manchmal auch wieder eine falsche Umsetzung. Man ist teilweise SOL gerade an die schon gegangen, die also eher in den Schulformen, Gesamtschule, Gemeinschaftsschule, Realschule, Hauptschule, die vielleicht dann, also nicht, dass ich suggerieren will, dass alle Gymnasiasten eine große Selbstregulation haben, aber mein Gefühl war, dass ich teilweise SOL-Ansätze in Schulen sehen habe, wo die Schüler besonders ungeeignet für dieses Prinzip waren. Die guten Schüler haben dann davon profitiert. Aber ich habe das Gefühl, dass SOL-Ansätze mit eben nicht selbstregulierten Schülern, die würden in einem klassischen Unterricht wahrscheinlich besser abschneiden.
Also wunderbar beschreibst du im Prinzip eines ein relativ gut bestätigtes Ergebnis der empirischen Bildungsforschung. Ne, also, dass man so einen Expertise-Reversal-Effekt hat. Ne, also im Prinzip braucht man für die schwächeren Schülerinnen und Schüler mehr Struktur, für diejenigen, die schon sehr, sehr gut sind, weniger Struktur und manchmal wird es, also ich weiß, welchen pädagogischen Ideen, Überzeugungen genau falsch gemacht. Dann haben wir so getan, okay, Schülerinnen und Schüler sind deswegen schlecht, weil sie zu viel Struktur hatten, jetzt geht denen weniger Struktur, dann klappt es endlich. Und das ist eine relativ naive und ziemlich gefährliche, infällige Vorstellung.
Brauchen wir da viele Erfolgserlebnisse für die Schüler in diesem Selbstregulationsprozess? Weil bei den Apps wieder zurück, Clash Royale, ich habe die ganze Zeit suggerierte Erfolgserlebnisse. Ich werde immer genau auf das Level gebracht. Es ist so gerade den Gegner Lage, hin und wieder mal kurz verliere. Wenn sie gerade Geld verdienen wollen, dass ich mich ableveln, dann verliere ich irgendwie 5 bis 10 Runden, bis man theoretisch dann was kaufen würde oder irgendwann nehmen sie auf und ich komme doch wieder weiter. Wie wichtig ist es, man Erfolgserlebnisse hat, um dann diesen Weg weit zu gehen?
Ja. Also muss man mal sagen, ist ein bisschen bitter, dass die Computerspiele erst manchmal so hinbekommen, als wir in pädagogischen Kontexten, da man ja auch die Hochschule, also das kriegen sie auch nicht mal richtig hin. Aber beschreibt euch genau das Prinzip, was man haben möchte. Man muss Erfolgserlebnisse haben und Erfolgserlebnisse sollen einen dazu bringen, dass man immer wieder die nächste Herausforderung sucht. Und wir wissen in der Tat, es gibt ja die vielleicht wichtigsten zwei Motivatoren sind, erstens kann ich es, wenn ich mich anstrenge und zweitens bringt es mir irgendetwas, also Interesse oder einen Vorteil oder ist es mir einfach wahnsinnig wichtig. Ne? Und wenn du da sagst, ja, dann machst du was. Ne? Also bei diesem letzten Endes auch bei den Computerspielen. Und man kann diese Strategie oder diese Überlegung natürlich tatsächlich auch bei der Förderung der Selbstregulationskompetenzen ansetzen. Also möchtest eigentlich, dass die Leute Erfolgserlebnisse haben. Ich würde jetzt mal von mir vermuten, die sollten, sagen wir mal, 85% der Hausaufgaben gut hinbekommen. Mhm. Ja, dann irgendwo immer wieder so eine Herausforderung, hat es doch nicht geklappt oder so. Aber eigentlich soll das klappen. Mhm. Na, und das heißt zu sagen, man sorgt dafür, dass es eigentlich klappt. Und am Anfang sorgt man dafür, indem man sagt, hey, ich kontrolliere das. Und irgendwann ist es so, dass ich dir weniger Kontrolle gebe bei den Hausaufgaben. Du musst selber drum gekümmert haben. Mhm. Na? Und wenn ich dann merke, nee, das klappt jetzt nicht, dann braucht man wieder mehr Kontrolle. Okay. Das ist eher sozusagen das System. Und damit hilft man den Leuten, Erfolgserlebnisse zu haben.
Also schon mit einem Aufwand verbunden, adaptiv, mal mehr, mal weniger Aufwand. Aber das ist das Essentielle, nicht einfach, jetzt machst du Selbstregulation, Punkt. Dann wird es nicht klappen, sondern es braucht eine engmaschige Betreuung von der Lehrkraft, von Eltern.
Wie bei den meisten anderen Sachen auch. Ne? Also im Prinzip, man muss sehr genau hinschauen, diagnostizieren,
ja.
Schauen, woran liegt irgendetwas, da muss man handeln. Und das Tolle ist, in der Zukunft werden ja hoffentlich tatsächlich noch besser mit digitalen Tools oder durch digitale Tools eine Unterstützung bekommen als Pädagogen. Mhm. Ne? Also in der Diagnostik klappt es bei der Schülerin oder bei der Schülerin oder bei der Schüler. Oder eben dann auch bei der Invention, bei Vorschlägen, wie geht man bei dir so um, wenn was noch nicht klappt. Ja. Aber es ist ein mühsames Geschäft. Ich habe jetzt kürzlich mal noch so eine Fehlkonzeption gehört von einer Lehrkraft, fand die ganz witzig und bin gedacht, naja, ganz klein bisschen denke ich das vielleicht auch so. Die Lehrkraft hat gesagt, hier, die Schülerinnen und Schüler sind jetzt in der Oberstufe. Und jetzt müssen sie selber mit ihrem Lernen zurechtkommen, muss sie jetzt nicht mehr so unterstützen. Mhm. Das ist deren Aufgabe. Ja. Ne? Die sind jetzt Oberstufe. Lernen müssen sie jetzt selber können. Mhm. Ich dachte, das ist ja bissig. Wenn man genauso sagen, dann brauchen wir keine Matheunterstützung, Mathe müssen sie jetzt selber können. Mhm. Ne? Das ist natürlich Schwachsinn. Mhm. Selbstregulationskompetenz muss man weiter einüben, ist eine Aufgabe auch von uns als Pädagogen, zu unterstützen, wie man lernt, auch letzten Endes fürs Fach begeistern, damit die Schülerinnen und Schüler lernen, mit schwierigeren Aufgaben selbstregulativ umzugehen.
Bevor ich gleich zu meiner letzten Frage komme, ich meine, ich habe jetzt von dir viel Input bekommen zur wissenschaftlichen Grundlage. Meine Idee war auch so in Zukunft immer, in einer Folge lerne ich was, die Theorie. Ich setze mich zu Hause mal hin und gucke mal, ob ich da irgendwie einen Unterrichtsentwurf machen kann oder mal eine Methode oder ein Material entwickle. Für die nächste Folge dann vorstellen. Und dann versuche ich mal so 1, 2, 3 Elemente zu gucken, wie kann ich nehme meine 7. Klasse, dann kann ich es direkt auch umsetzen. Wie kann ich meine 7. Klasse jetzt in der Selbstregulation fördern? Und du sagst mir, ist das wissenschaftlich fundiert oder gehe ich in die falsche Richtung? Und bis was Gutes ist, können wir es dann ja auch den Hörern zur Verfügung stellen, mal so als kleines Material zum Ausprobieren. Aber meine letzte Frage, also kurz, ist das okay für dich so in die Richtung?
Das versuchen wir.
Okay. Gibt es da einen Genderunterschied? Also wenn ich jetzt gerade an meine 11. Klasse denke, Wirtschaftsleistungskurs, 24 Schülerinnen und Schüler. Ich habe das Gefühl, natürlich gibt es Ausnahmen, aber dass die Jungs wesentlich mehr Probleme haben mit der Selbstregulation im Vergleich zu den Mädchen.
Ja, also da gibt es tatsächlich Hinweise darauf. Wir wissen in der Tat, dass bei der Selbstregulation ein paar Geschlechterunterschiede da sind. Jetzt muss man gleichzeitig sagen, wir wissen auch von Bemühungen, Selbstregulationskompetenzen zu fördern, profitieren ganz besonders die weniger gut das schon können. Mhm. Na, also von daher kann man im Prinzip sagen, Gott sei Dank, es gibt welche, die es noch nicht so gut können. Wenn ich nämlich da ordentliche Arbeit mache, dann habe ich besonders viel bewirkt. Hm. Ja, ich glaube, das kann uns selbst dann wiederum motivieren.
Werde ich gleich am Freitag in meinem Wirtschaftsleistungskurs ausprobieren. Vielen Dank, Ulrich.
Ja, vielen Dank.